herzlich willkommen zur März-Ausgabe unseres Podcasts Das Textquartett. Obwohl wir schon aufs Frühjahr zusteuern, begeben wir uns in dieser Folge ein bisschen auf Glatteis, zumindest aus Sicht der drei Gastgeber, denn wir widmen uns einem Thema, mit dem wir alle nicht so viel Berührungspunkte haben, das aber für uns umso spannender ist, nämlich der Umsatzsteuer. Professor Stadi hat in einem seiner Lehrbücher im Vorwort mal geschrieben, die Umsatzsteuer sei die Mata Hari des Steuerrechts. Je näher man ihr komme, desto gefährlicher würde es werden. Wir haben einen Experten eingeladen, der es sich jeden Tag aufs Neue traut, sich mit der Umsatzsteuer zu beschäftigen, nämlich Matthias Oldiges, Partner bei der Kanzlei KMLZ, bestens bekannt für die umsatzsteuerliche Expertise. Wir haben zwei Matthias heute in der Runde, Matthias Oldiges und Matthias Hildebrand. Und Matthias Hildebrand wird uns jetzt Matthias Oldiges vorstellen.
Ja, hallo. Erstmal Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Freut uns sehr. Mich freut das insbesondere und zwar aus folgendem Grund. Ich als Unternehmensvertreter, für mich ist die Umsatzsteuer gar nicht zu überbewerten. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ganz oft, wenn es um internationales Steuerrecht geht, redet man über Ertragssteuern, über Transferpricing und so weiter. Die Umsatzsteuer ist eher, das wird stiefmütterlich behandelt. Für mich ist es ein ganz wichtiges Thema, sicherlich auch aus meiner Zeit bei Zalando, aber nicht nur. Insgesamt ist es, würde ich sagen, in-house ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das ist in der Beraterschaft sehr geteilt, das Thema. In-house, wie gesagt, ganz wichtig. Und insofern bin ich auch froh, dass wir das mittlerweile in der IWB als eine neue Rubrik haben, dieses Thema, was auch sehr umfangreich dort bearbeitet wird, weil es ein Praktikathema ist, weil es immer wichtiger ist und insofern sind wir auch froh, dass wir dich heute dabei haben und über die Umsatzsteuer im internationalen Kontext reden. Und bevor wir das machen, fangen wir an wie jedes Mal, dass wir dich kurz vorstellen. Du bist, ich finde den Begriff so schön, ich habe es irgendwo gelesen, Jungpartner bei KMLZ. Das hört sich so ein bisschen an wie jetzt aus der Lehrlingszeit herausgetreten und jetzt wird der Jungpartner dort mal, den zeigt man mal, wie das so richtig funktioniert. Das hören wir gleich noch ein bisschen. Und du bist schon sehr lang bei KMLZ, seit 2013. Du warst schon dort Referendar. Du hast studiert davor in Marburg, Bonn und in Köln. Hast eine Diss geschrieben, Präprüfresser Englisch, damals schon Umsatzsteuerrecht. Und letztlich tatsächlich meine Frage, wie bist du so früh auf Umsatzsteuer gekommen und wie bist du zu KMLZ gekommen?
Ja, erstmal hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung zu diesem tollen Podcast. Ja, es freut mich natürlich sehr, heute über Umsatzsteuer mit euch zu diskutieren. Und ja, Matthias, gleich zu deiner ersten Frage, wie bin ich auf KMLZ gekommen? Das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Und zwar habe ich, wie du sagtest, eine Diss im Umsatzsteuerrecht geschrieben. Und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, warum ich eigentlich immer Aufsätze von einer Kanzlei aus München zitiere. Das war dann KMLZ. Und ja, hab mir dann kam mit KMLZ auch in den Kontakt und hatte die Chance genutzt, dann im Referendariat eine Station dort zu machen, um mir ein eigenes Bild zu machen und bin dann da hängen geblieben. Das kann man schon so sagen, ja.
Sie haben dich nicht mehr losgelassen.
Genau. Und wie bist du auf Umsatzsteuer gekommen? Oder ab wann? War das schon im Studium?
Ja, ich hatte im Jurastudium dann den Schwerpunkt Steuerrecht gewählt und als ich mir die Frage stellte, ob ich eine Diss schreiben wollte, hatte ich Kontakt mit Professor Englisch und der schlug mir drei Themen vor. Zwei davon waren sehr kompliziert und das eine war Umsatzsteuerrecht und dann
das allein, glaub ich dir nicht.
Ich meine, das deutsche USTG hat nicht viele Paragraphen, da habe ich mich wahrscheinlich auch erstmal sicherer gefühlt im Umsatzsteuerrecht. So kam das, ja.
Also ich glaube, vielleicht mal aus meiner Erinnerung, ich bin ja BWLer, nicht? Der Einzige, glaube ich, hier in der Runde. Und wenn jetzt so ein BWLer mit Steuergesetzen das erste Mal zu tun hat, glaube ich, ist die Umsatzsteuer gar kein schlechter Einstieg, weil das ja eben sehr schön schematisch aufgebaut ist und also für den BWLer als Einstieg, glaube ich, bestens geeignet ist.
Ja, das kann ich bestätigen. Also das Umsatzsteuerrecht ist natürlich sehr harmonisiert und ist auch ein modernes Gesetz im Vergleich zu den anderen Steuergesetzen und ganz übersichtlich aufgebaut. Ja, das stimmt schon, ja.
Ja, was ich in Erinnerung habe, ist, die Sachverhalte sind immer sehr einfach. Da geht irgendwas über die Grenze in LKW und die Lösung ist immer furchtbar kompliziert. Und das hat mich am Anfang sehr frustriert bei der Umsatzsteuer. Aber wie gesagt, es ist sehr praxisrelevant. Worüber wir heute reden, das ist auch sehr praxisrelevant. Es geht um Onlinehandel und mittlerweile ist es ja so, dass also nicht nur die klassischen großen Onlinehändler dort unterwegs sind, sondern dass im Endeffekt ganz viele Geschäftsmodelle von Unternehmen in diese Richtung Onlinehandel auch gehen und ausgeweitet werden, so dass das Ganze also nicht nur irgendwie 3-4 Plattformen betrifft aus meiner Sicht, sondern wesentlich mehr Player auf dem Markt. Und darüber wollen wir sprechen, weil es dazu das sogenannte VAT-Package gibt, was jetzt in der Umsetzung ist, in der deutschen Umsetzung und was zu großen Veränderungen führen wird in der praktischen Umsetzung. Und dazu vielleicht ganz kurz in der Juve, wo neulich ein Artikel war, also insgesamt über eure Kanzlei. Da wurde auch ein Satz geschrieben, dass du dir einen Namen gemacht hast zu der Beratung des VAT E-Commerce Package. Und ja, genau die Frage, wie praxisrelevant ist es und was bedeutet eigentlich was bedeuten diese neuen Regelungen, die kommen werden?
Also dieses VAT E-Commerce Package, das gibt es schon ganz lange eigentlich in der Richtlinie und es wird jetzt durch den deutschen Gesetzgeber, durch das Jahressteuergesetz 2020 ins nationale Recht umgesetzt. Die meisten Regelungen treten zum 1.7.2021 in Kraft und das große Ziel, was dahinter steckt eigentlich, ist der digitale Binnenmarkt, also da wonach wir uns wirklich alle sehen. Und die drei wichtigsten Regelungen, um dieses Ziel zu erreichen, sind eigentlich, dass der Versandhandel, den wir auch bisher schon kennen, also ein Unternehmer aus einem EU-Mitgliedstaat liefert eine Ware im B2C-Fall in einen anderen Mitgliedstaat, der wird komplett überarbeitet und aus Versandhandeln wird eigentlich der Fernverkauf. Und dieser Fernverkauf betrifft nicht nur den Handel zwischen den Mitgliedstaaten, sondern auch Warentransfer von dem Drittland aus an eine Privatperson in Deutschland beispielsweise. So, der zweite Punkt ist zum Beispiel das OS-Verfahren. Viele kennen das MOS-Verfahren, das Mini-One-Stop-Shop-Verfahren, das bisher nur für auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleistungen im B2C-Fall Anwendung fand. Das wird jetzt komplett ausgeweitet zum OS-Verfahren. Also das Mini wird gestrichen. Und darunter fallen jetzt auch diese besagten Fernverkäufe. Das hat den Vorteil, dass die Online-Händler müssen sich jetzt nicht mehr in dem Bestimmungsland, also in dem Land, wo der Kunde sitzt, registrieren und dort die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, sondern können zentral über das OS-Verfahren alle Umsätze des Fernverkaufs in ihrem Mitgliedstaat, wo sie ansässig sind, melden. Das ist eine Riesenerleichterung für die Online-Händler.
Absolut. Also da vielleicht eine kleine Anekdote. Absolut. Da habe ich, das ist noch aus meiner Zeit von Zalando, so einige Anekdoten, dass diese Registrierung, wo man ja so denkt, okay, dann muss ich mich halt in Frankreich, in Dänemark irgendwo auch immer registrieren, ist halt doof, mache ich, bedeutet, in jedem dieser einzelnen Länder gibt es ein anderes, ob man nun so ein Verfahrensrecht oder wie auch immer nennt, ein anderes Verfahren. In dem einen Land brauchst du eine Apostille. Bei dem anderen brauchst du irgendwelche Unterlagen. Also das ist schon mal ein schwieriger Schritt aus einem Land heraus in anderen Ländern sich zu registrieren. Mhm. Da braucht man Hilfe. Und das andere ist, dann, wenn man registriert ist und diese Meldungen abgibt, die Umsatzsteuervoranmeldung, gibt es auch wieder ganz ungewöhnliche Besonderheiten. Zum Beispiel in Dänemark ist es so, haben wir dann irgendwie gelernt, da gibt es eine Sommerpause. Da ist es so, dass, ich glaube, das ist dann nicht der August, sondern der Juli. Da wird keine Zahlung angenommen vom Finanzamt. Das heißt, du zahlst, du kriegst die Zahlung zurück. Wenn du dann zum Beispiel im Accounting nicht so richtig mitbekommst, dass das wieder zurückgekommen ist, dann hast du im Folgemonat, wo du eigentlich zahlen müsstest, nicht gezahlt. Und du bekommst im Zweifel gleich eine Strafe. Ja. Und das sind so, also da gibt es so in jedem Land spezielle Besonderheiten, was halt nicht harmonisiert ist. Und insofern ist aus meiner Sicht das auch ein Riesenvorteil, dass man halt in einem Land, in dem man sich auskennt, von dem aus operieren kann und dort auch weiß, wie die Regeln funktionieren und dann von dort zentral in diesem einheitlichen Binnenmarkt operieren kann.
Ja, finde ich auch total, weil wir haben natürlich auch oft noch die Sprachbarriere, ja, also in einem Mitgliedstaat, wo man sich registrieren lassen möchte, ist es vielleicht nicht so mit englischen Formularen, dann braucht man in manchen Ländern, braucht man Fiskalvertreter. Also das ist alles so ein administrativer Aufwand und gerade im Onlinehandel, der wirklich schnelllebig ist, wo viele Onlinehändler schnell auch die Schwelle überschreiten hin zur Registrierungspflicht, ist es schon eine erhebliche Vereinfachung dieses Ausverfahren.
Ja. Matthias, ich habe 2, 3, 4 Fragen. Erstmal oute ich mich vorweg, dass Umsatzsteuer in meinem täglichen Doing eine viel zu kleine Rolle einnimmt, weil ich die Fragen einfach schlicht und einfach an Kollegen weitergebe, die sich damit tagtäglich beschäftigen. Aber was mich umtreibt, ist, bei all diesen Überlegungen hat es doch keine Auswirkung auf die Steuerbarkeit und die Steuerpflicht, oder? Es geht immer nur darum, wo ich was anmelde, wo ich was abführe, oder?
Im Grunde genommen ja. Also wir hatten aber, was man bedenken muss, wir hatten früher, oder also bis zum 1.7. haben wir diese Lieferschwellen. Das heißt, ich bin erst in der Registrierungspflicht in einem anderen Mitgliedstaat, wenn ich bestimmte Lieferschwellen überschritten habe. Jetzt, ab dem 1.7. wird es so sein, dass wir so eine einheitliche Lieferschwelle von 10.000 Euro haben. Das heißt, ab dem Umsatz, mit dem der die 10.000 überschreitet, bin ich in der Registrierungspflicht in den anderen Mitgliedstaaten. Das kann ich auch weiterhin machen. Ich kann mich auch weiterhin da registrieren. Ich kann aber auch sagen, ich wähle das OSS-Verfahren, das ist ein Wahlrecht, und melde diese Umsätze einheitlich, also der deutsche Online-Händler meldet sie einheitlich über das BZST. Aber Florian, die Frage der Steuerbarkeit, die bleibt eigentlich. Ja? Ich habe nur diese einheitliche Lieferschwelle von 10.000 Euro jetzt, die ist neu. Ja.
Und auch da vielleicht nochmal den Hinweis, oder wie es in der Praxis war, jedes Land hatte andere Lieferschwellen. Das war relativ schwierig zu tracken, insofern, dass man gar nicht so richtig, also wenn man sich so rangetastet hat an die einzelne Lieferschwelle pro Land, man konnte es gar nicht richtig tracken, weil man im Zweifel erst zu spät mitbekommen hatte, dass man sie überschritten hat. Man braucht natürlich auch Zeit, um sich zu registrieren, also bisher nach dem alten Recht. Und insofern haben viele darauf verzichtet und haben gesagt, wir können das technisch gar, oder wir können es gar nicht abbilden, sodass wir uns schon früher registrieren und freiwillig diesen Weg gehen und mehr Kosten haben, weil einfach die Lieferschwellen nicht funktioniert haben.
Ja, genau.
Also deswegen diese Vereinheitlichung auch super.
Ja, also das hat man auch gesehen, da war auch sehr viel Missbrauch, sehr viel Betrug, also die Online-Händler haben das teilweise gar nicht bemerkt, dass sie jetzt in der Registrierungspflicht im anderen Mitgliedstaat sind. Deswegen, ich glaube, da wurde auch viel Steuer einfach nicht abgeführt und das erhofft man sich natürlich jetzt durch das OSS-Verfahren, dass da einfach so ein bisschen Steuerehrlichkeit mit reinkommt, ja.
Steuerehrlichkeit. Ich habe in Erinnerung, dass vor, wie lange mag das her sein, vor 2 Jahren ja schon mal das große Thema war, chinesische Händler auf Plattformen wie Amazon, die auch ein Stück weit zur Registrierung verpflichtet werden sollten, habe ich so in Erinnerung. Und ein halbes Jahr später hat man sich gefeiert, dass das ein Riesenerfolg war. Wie steht das, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, um was es dabei ging, und wie steht das im Verhältnis zu dem jetzigen Package?
Ja, also das zum 01.01.2019 wurde die sogenannte Marktplatzhaftung in Deutschland eingeführt. Also der Marktplatz haftet für die nicht abgeführte Umsatzsteuer der Online-Händler. Und diese Regelung bezweckte eigentlich, diesen Missbrauch auf diesen Online-Marktplätzen einzudämmen. Das heißt, die großen Marktplätze schulden immer dann die Steuer, wenn der Online-Händler seinen steuerlichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Und das war aber nationaler Alleingang. Das beruhte nicht auf einer Richtlinie. So, und deswegen wurde das auch so vielfältig kritisiert, weil dieser nationale Alleinweg eigentlich also 2 Jahre zu früh kam. Weil jetzt stellen wir ja alles um, europaweit. So, und da wurde kritisiert unter anderem, dass die Online-Händler mussten sich hier registrieren und bekamen eine sogenannte Erfassungsbescheinigung in Papierform. Und das da war ja das Problem, diese Papierbescheinigung, die ist natürlich alles andere als förderlich für den digitalen Binnenmarkt. Und da gab es ja auch dieses Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, wo die EU-Kommission auch gesagt hat, liebe Freunde, also die Papierbescheinigung, die steht jetzt wirklich nicht im Einklang mit dem digitalen Binnenmarkt und behindert auch den Zugang von Online-Händlern aus dem Ausland auf den deutschen Markt. So, und vielleicht um das weiterzuführen, diese Regelung wird übrigens jetzt im Jahressteuergesetz 2020, die entfällt auch, die Papierbescheinigung. Und deswegen dürfte sich das Vertragsverletzungsverfahren dadurch auch erledigt haben. Eigentlich ein ganz geschickter Weg der deutschen Finanzverwaltung.
Das heißt, diese Jubelstimmen, die dann durch die Presse gingen, waren im Prinzip politisches Getöse, um diese quasi als Ablenkungsmanöver, wie erfolgreich die Einführung eben dieser Papierbescheinigung war. Kann man das so deuten?
Ja, also man muss schon sagen, also das Finanzamt Berlin-Neukölln, die zentral zuständig sind für alle Dritthändler, die haben wirklich eine Menge von Dritthändlern aus dem Drittland registriert. Also kam es auch wirklich zu vielen Steuereinnahmen. So, das ist okay. Auch gut. Die schwarzen Schafe hat man damit sicherlich auch getroffen. Das Problem ist nur, dass man auch alle anderen Online-Händler, die wirklich steuerehrlich sind, auch mit in die Pflicht genommen hat. Also da, die mussten auch diese Papierbescheinigung haben und an die Marktplätze schicken. Und man darf ja nicht vergessen, die Online-Marktplätze, die müssen auch Aufzeichnungen über jeden Umsatz führen, damit sie eine potenzielle Haftung zu vermeiden. Ja, also das war das ganz große Schwert, um mal die kleine Anzahl der schwarzen Schafe zu bekommen. Aber man muss sagen, das hat man auch geschafft.
Okay, d'accord. Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Moment, jetzt ist die Eva dran.
Ja, tatsächlich. Ich hätte zwei Punkte. Der erste Punkt ist, dass ich glaube, aus Sicht der Unternehmen total gut verstehen zu können, dass dieses neue Verfahren Vorteile hat mit dem OSS. Dass ich aber finde, dass politisch ein Marketingfehler unterlaufen ist, weil wenn ich einen Mini-One-Stop-Shop vergrößere, dann hätte ich aus dem Mini ein Big gemacht und hätte das Ganze Boss genannt statt OSS. Genau. Hat die Kommission echt vermasselt aus meiner Sicht. Der zweite Punkt ist, dass, glaube ich, jetzt auch was ganz Spannendes angesprochen wurde bei dem Punkt, die Plattformbetreiber haben Aufzeichnungen über Umsätze all ihrer Kunden etc. Das spielt ja jetzt auch in die kommende DAX-7-Diskussion bei dem Informationsaustausch der Plattformbetreiber im ertragsteuerlichen Bereich so ein bisschen rein. Da habe ich, Matthias, korrigiere mich, aus Unternehmerkreisen schon gehört, dass die Unternehmer bei der DAX-7, also die Plattformbetreiber bei der DAX-7 gar nicht so richtig zucken, aber sagen, wenn wir das bei der Umsatzsteuer schon ganz lange machen, dann könnte man doch quasi die gleichen Daten auch für die Ertragssteuer übernehmen. Gibt es da zum Beispiel auch auf Kommissionsebene oder auch im Hintergrund bei euch in der Umsatzsteuer irgendwelche Berührungspunkte mit dem Thema DAX 7 oder läuft das bei euch völlig losgelöst?
Eva, ich glaube, du musst den Leuten erst kurz erklären, was in DAX 7 drin steckt. Mhm. Das, glaube ich, ist nicht jedem Hörer von uns bewusst.
Ach so. Wir haben in der letzten Folge des Podcasts über DAX 6, über den Informationsaustausch international-europäisch zwischen Steuergestaltungsmodellen gesprochen. Und es ist eine weitere Erweiterung dieser Richtlinie, eine 7. Erweiterung in Arbeit, beziehungsweise steht kurz vor der Umsetzung. Und da will man Informationen über Plattformumsätze im ertragsteuerlichen Bereich austauschen. Also Plattformbetreiber sollen verpflichtet werden, der nationalen Finanzverwaltung die Daten, die Nutzerdaten sozusagen ihrer Marktplatzkunden zu übermitteln, damit dann zwischen den Mitgliedstaaten auch diese Informationen ausgetauscht werden sollen. Und das ist im Ertragssteuerbereich sicherlich eine Neuerung, aber ich habe eben gelernt, dass es im umsatzsteuerlichen Bereich eigentlich gepflegte Übung ist sozusagen.
Ja, auf jeden Fall, das kann ich bestätigen. Das kam durch den 22F USDG zum 01.01.2019. Also die Marktplätze, die müssen wirklich weitreichende Aufzeichnungen führen. Das ist nicht nur, welche Ware wurde verkauft, sondern auch Daten über den Verkäufer, Steuernummer, Umsatz, also und auf Anfrage, also ergehen auch Auskunftsersuchen, wo halt der Verdacht eines Betrugs besteht und dann müssen die Marktplätze natürlich kooperieren und die Daten herausgeben, ja. Und ich meine, sie können das ja auch. Das Problem war ja immer, die Finanzverwaltung hatte irgendwie kein Zugriff auf die Dritthändler aus China beispielsweise. Aber der Marktplatz, der hat alle Informationen.
Ja, wobei da die Anmerkung, die Informationen sind vorhanden. Irgendwo in dem, sagen wir mal, Kosmos der Daten der Plattform. Aber die sind natürlich nicht auf Knopfdruck vorhanden und so aufbereitet, wie man sie dann entweder für die Umsatzsteuer oder für DAX 7 braucht. Also sodass das schon einen größeren Aufwand bedeutet, diese Informationen dann so zusammenzusammeln aus dem im Zweifel dann ERP-Systemen oder anderen Bestellsystemen und aufzubereiten, dass man sie tatsächlich dann verwenden kann. Und insofern ist der Link zwischen jetzt den umsatzsteuerlichen Daten, die man zur Verfügung stellen muss oder Informationen und DAX 7, ist aus meiner Sicht nur dann gegeben und es ist einfach, wenn es genau dieselben Informationen sind. Wenn da jetzt noch, also nur ein, zwei zusätzliche Informationen hinzukommen, die man also bisher nicht melden muss, führt das wieder zu großem Anpassungsbedarf innerhalb der Unternehmen. Und das, also die Vorstellung zu haben, so zwei Knopfdrücke und dann ist es da, so ist es nicht. Es ist wesentlich komplexer und was man sich letztlich auch dann so ein bisschen vor Augen halten muss, das ist zusätzlicher Aufwand, zusätzliche Ressourcen, die Plattform will, und man muss nicht immer nur an die ganz, ganz Großen denken, auch kleinere, die wollen Dinge verkaufen über ihre Plattformen. Das heißt, im Vordergrund steht dort die Programmierung der Plattform und Weiterentwicklung und nicht letztlich Daten, die irgendwie aufbearbeitet werden für zusätzliche Dinge. Und insofern muss man immer, glaube ich, im Hinterkopf behalten, ja, es ist irgendwas vorhanden, aber es ist nicht auf Knopfdruck da. Das ist, glaube ich, ganz, tatsächlich finde ich ganz wichtig, dass es nicht immer so einfach ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, technisch.
Also Prozesse müssen da wahrscheinlich in vielen Unternehmen auch erst geschaffen werden, ne? Dass das auf Knopfdruck, das ist deutlich komplexer, als man denkt.
Ja. Vielleicht ganz kurz zum OSS oder BOSS-Verfahren. OSS finde ich super. Also absolut, das müssen wir unbedingt, also wenn es da irgendwie einen Preis für gibt, für Verbesserungen bei der EU, ich finde, das ist Eva, da würde ich dich nominieren. Matthias, aus der Praxis heraus, jetzt zum MOSS-Verfahren und dann künftig OSS, ist es ein Verfahren, was gut läuft, was technisch gut funktioniert, wo man sagen kann, mittlerweile alle haben also die es nutzen, die haben Erfahrung und sind zufrieden?
Ja, also dieses MOSS-Verfahren bei den elektronischen Dienstleistern war so ein bisschen Testpilot, ja. Und die Kommission hat sich dann natürlich auch Erfahrungswerte eingeholt und die waren eigentlich durchweg positiv, weil sich einfach dieses ganze Besteuerungsverfahren erleichtert. So, und also ich finde auch, den Ansatz finde ich gut, weil es wird auch alles digitalisiert dadurch. Die Online-Händler haben wirklich eine Stelle, wo sie die Steuer hinzahlen. Beispiel der spanische Steuerpflichtige zahlt für die Steuer in Spanien ab und Spanien verteilt das dann an die Mitgliedstaaten. Also das Prinzip finde ich gut. Zu kritisieren ist vielleicht, dass man zu schnell in die Registrierung Mitgliedstaat kommt. Und also habe ich ja gesagt, die Schwelle ist 10.000 Euro. Deswegen auch kleine Online-Händler sind sehr schnell in der potenziellen Registrierung und müssen sich entscheiden, mache ich OSS-Verfahren ja oder nein. Und darüber hinaus stellen sich natürlich so ein paar verfahrensrechtliche Fragen auch. Wenn wir im Beispiel bleiben, der Online-Händler aus Spanien führt die Umsatzsteuer, die deutsche Umsatzsteuer in Spanien ab und Spanien leitet die dann weiter nach Deutschland. Welches Verfahrensrecht findet der denn eigentlich Anwendung? Oder wer kontrolliert eigentlich, dass diese Abführung der deutschen Steuer auch betragsmäßig richtig ist? Ja, da stellen sich schon so ein paar Fragen, die zwischen den Mitgliedstaaten geklärt werden müssen. Und das passiert in meinen Augen auch so, die Mitgliedstaaten müssen sich auch vertrauen.
Hat man da Erfahrungen aus dem Mini-One-Stop-Shop? Also, dass es Prüfungen gibt und man sich dann wirklich einig ist, welche Verwaltung prüft und ob man der anderen dann vertraut? Also in dem Fall jetzt mit Spanien, dass man sagt, wenn der was nach Deutschland versendet, prüft dann die deutsche Verwaltung oder prüft die spanische?
Also im MOSS-Verfahren, da war es so, dass sich dann wirklich das Finanzamt, also wenn wir in unserem Beispielsfall bleiben, Leistung von Spanien nach Deutschland, weil es in Deutschland steuerbar ist, kommt das deutsche Finanzamt und mit Rückfragen zu der MOSS-Erklärung. Problem war bei der MOSS-Erklärung auch immer, wie gehe ich eigentlich mit Korrekturen um? Mhm. Ja, und das sind schon so ein paar verfahrensrechtliche Kniffe, die geklärt werden müssen, damit das alles glatt läuft. Aber vom Prinzip, also ich bin Fan vom OSS-Verfahren, weil ich meine, da geht's hin. Ja? Nur man muss halt so die Feinheiten, die müssen jetzt noch geklärt werden oder vielleicht sind wir auch in 2 Jahren einfach schon weiter und haben mehr Erfahrungswerte.
Matthias, du hast gesagt, das ist ein Wahlrecht. Wenn ich dir so zuhöre, dann bekomme ich den Eindruck, als ob dieses Wahlrecht doch eigentlich mir ist noch kein Fall präsent, warum ein Unternehmen das nicht in Anspruch nehmen sollte. Gibt es Nachteile von diesem OSS-Verfahren?
Ja, zum Beispiel, ich habe Fernverkäufe von Deutschland nach Spanien und habe aber schon eine spanische Registrierung, einfach aus anderen steuerlichen Gründen. Ich habe dann noch ein Verbringen von Deutschland nach Spanien, was natürlich im Rahmen der meiner normalen Registrierung in Spanien zu erklären ist. Und wenn ich jetzt die Fernverkäufe, wenn ich mich für die Fernverkäufe für das OSS-Verfahren entscheide, habe ich ja 2 Besteuerungsverfahren, die parallel laufen. Kann ich mir schon die Frage stellen, dann verzichte ich auf das OSS-Verfahren und melde auch meine Fernverkäufe über die normale Registrierung. Also da gibt es schon Fälle. Problematisch ist, oder was Steuerpflichtige wissen müssen, wenn ich mich einmal entscheide, den Fernverkauf im OSS-Verfahren zu melden, gilt das für alle Fernverkäufe, auch in anderen Mitgliedstaaten. Also auch wenn ich eine Registrierung in einem anderen Mitgliedstaat schon habe, muss ich trotzdem die Fernverkäufe dahin dann auch im OSS-Verfahren melden.
Also ich kann nicht für jedes Land entscheiden, ganz genau, gehe ich ganz ins genau. OSS-Verfahren, sondern ich muss sagen, alle oder keins.
Ganz genau, ja. Das sind alles Entscheidungen, die 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 Online-Händler jetzt treffen müssen, weil zum 1.4. können sie sich frühestens zum OSS-Verfahren anmelden. Und ja, der 1.7. steht auch vor der Tür, ja. Also das geht dann doch sehr schnell immer.
Ja, was im Zweifel dann auch wieder eine Umstellung der IT-Systeme bedeutet bei der Meldung, ne? Also dass, wenn ich ins OSS-Verfahren gehe, ich natürlich dann meine Zahlen wieder hinaus oder dazu nehmen muss, die ich jetzt bisher in der Registrierung melde, und die Registrierung darf ich im Prinzip dann nicht mehr bedienen mit einer Meldung.
Also Online-Händler haben im Prinzip jetzt eine Transformationsfrage. Ja, gehe ich aus diesen Registrierungen in den Ländern in das OSS-Verfahren oder bleibe ich dabei, wie es ist?
Genau.
Bei denen, die neu aufsetzen, glaube ich, erscheint es jetzt auf den ersten Blick deutlich einfacher, sofort ins OSS-Verfahren zu gehen. Ne?
Ja. Es mag natürlich auch eine Frage sein, in wie vielen Ländern ich tätig bin, ja, jetzt, und in wie vielen ich künftig tätig sein möchte. Und wenn ich jetzt nur in 3 Ländern bin, also nur in deutschsprachig, Österreich, Schweiz zählt nicht mit, Österreich, Deutschland, Norditalien, dann mag dann die Registrierung dort vorteilhafter sein als OSS.
Vielleicht mal so eine eher praktische Frage, wenn du auch als Experte in den Diskussionen auf Kommissionsebene beteiligt warst. Wie wird denn sowas dort diskutiert? Ist das so, dass da die Mitgliedstaaten mit sehr profunden Positionen kommen, dass dann die unternehmerische Perspektive, die Beraterperspektive da eher so ein bisschen kontradiktorisch ist? Ist das ein großes Ringen um solche Ergebnisse? Wie muss man sich das vorstellen?
Also in diesen politischen Diskussionen war ich persönlich nicht beteiligt, aber man bekommt natürlich einiges mit. Also ich hatte es ja eben angedeutet, dieses MOS-Verfahren war so ein bisschen der Testlauf für elektronische Dienstleistungen. Und da hat man schon auch gemerkt, allein am Steueraufkommen, Mensch, das funktioniert doch irgendwo und das ist auch vom Verfahren sehr einfach. Warum nicht ausweiten auf die Fernverkäufe, wo wir ja ähnliche Probleme haben? Das halt, also mit ähnlichen Problemen meine ich Steuerausfall, uneheliche Online-Händler, und deswegen war das eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass das auch auf die Fernverkäufe ausgeweitet wird.
Kann man sich das künftig vorstellen, dass das OSS-Verfahren auch noch auf andere Fälle Anwendung finden könnte?
Ja, also ich habe ja jetzt immer dieses Beispiel, den Fernverkauf aus einem Mitgliedstaaten genannt. Das OSS-Verfahren gilt zum Beispiel auch für Drittländer. Die können ihre Lieferung im B2C-Fall an Kunden in Europa und auch all ihre sonstigen Leistungen im OSS-Verfahren melden. Mhm. Und der Drittländer muss sich dann entscheiden, wo er sich zum OSS-Verfahren anmeldet. Weil er kann sich quasi die Mitgliedstaat, wo er diese zentrale Meldung abgibt, kann er sich aussuchen. Mhm. Aber dann dadurch erhofft man sich natürlich auch so ein bisschen mehr Steuerehrlichkeit, ja, gerade von den Drittländern. Ja.
Und kann sich damit faktisch aber das Verfahrensrecht, das nationale aussuchen, ne? Also auch welche Prüfung dann zu ihm kommt.
Ja, eigentlich schon, ja. Obwohl wir eben gesagt haben, das Verfahrensrecht richtet sich eigentlich danach, wo der Umsatz steuerbar ist. Also in diesem Fall, wo der Kunde sitzt. Aber trotzdem, in manchen Ländern ist es bestimmt einfacher, sich für das OSS-Verfahren zu registrieren als in anderen, ja. Mhm.
Prüfungszwecke ist doch das umsatzsteuerliche Verfahrensrecht europäisch absoluter Spitzenreiter. Bei euch gibt es doch sogar eine Verordnung, die also ganz einheitlich gilt, in allen Mitgliedstaaten unmittelbar wirkt, die auch so Prüfungsrechte und Ermittlungsmöglichkeiten genauer definiert, zumindest wesentlich genauer, als es bislang im Ertragssteuerrecht der Fall ist.
Ja, grundsätzlich schon, aber das ist natürlich auch immer die Frage, inwiefern sich daran gehalten wird. Ja? Also, aber klar, Umsatzsteuer lässt sich auch super prüfen, ja, weil das einfach betrifft jeden und man hat wirklich tatsächliche Geschäftsvorfälle, also schon in der Praxis ein Prüfungsfeld, ja, kann man sich gut austeben, muss ich schon sagen.
Ihr seid ja auch in internationalem Kanzleiverbund gut aufgestellt. Gibt es denn einen umsatzsteuerlichen Favoritenmitgliedstaat, wenn man zum Beispiel jetzt Drittstaaten berät? Gibt es da irgendeine Tendenz, ob man sich aus gewissen Gründen für einen Mitgliedstaat entscheiden sollte?
Also ich bin immer ein Riesenfan von Belgien, Niederlande zum Beispiel, weil die sind sehr im Vergleich vielleicht zu den osteuropäischen Mitgliedstaaten, die sind sehr international aufgestellt. Ich glaube, es liegt einfach daran, Importländer natürlich mit großen Häfen, also Niederlande, Belgien, die natürlich den europäischen Markt beliefern. Und da habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht mit den Finanzbehörden auch. Ja. Das viel auf Englisch, einfach so ein bisschen freundlicher für die Steuerpflichtigen, muss man sagen.
Spielt ja vielleicht auch eine Rolle, wie hoch die Verspätungszuschläge sind, weil das ist ja wieder nationales Recht. dass es in einigen Ländern einfach mehr kostet als in anderen Ländern. Und dass ich mir natürlich auch danach aussuchen könnte, wenn ich da was, ne, wenn da mal was schief geht, ich zu spät bin, dann zahle ich nur die Hälfte im Vergleich vielleicht zu anderen Ländern.
Ja, da gibt es auch schon so eine Tendenz. Also man kann schon sagen, die südlichen Länder geizen eher nicht mit Strafzuschlägen und Verspätungszuschlägen. Also das ist gerade im Onlinehandel, ist es nicht schön, wenn man sich, also in Südstaaten Steuern nachher erklären muss, dann kann es schon echt teuer werden.
Jetzt haben wir immer über Händler gesprochen, aber auch Marktplätze sind doch davon betroffen. Was verändert sich da?
Ja, also die Online-Marktplätze sind ganz besonders betroffen. Und zwar haben wir nämlich eine Ausnahmeregelung, wo fingiert wird, dass der Online-Händler direkt an den Online-Marktplatz liefert und der Online-Marktplatz an den Kunden liefert. Also wir haben quasi so ein fiktives Reingeschäft in Fällen, ich sage immer mit Drittlandsbezug. Wir haben den Fall, wenn ein Online-Händler direkt aus dem Drittland an Kunden in Europa liefert. In dem Fall wird ein Reingeschäft fingiert. Das heißt, der Online-Marktplatz ist dann nicht nur bloßer Vermittler wie sonst, sondern wirklich in die Lieferbeziehung mit einbezogen. Das ist der erste Anwendungsfall. Der zweite Anwendungsfall ist, ein Online-Händler, der im Drittland ansässig ist, liefert innerhalb von Europa an einen Kunden, an einen B2C-Kunden. Auch da wird eine Lieferkette zwischen Online-Händler, Online-Marktplatz und Kunden fingiert. Das hat natürlich erhebliche Auswirkungen für den Online-Marktplatz.
Ich erinnere mich ganz dunkel, wer den Spediteur beauftragt, Ort der Lieferung und so weiter.
Das waren die einfachen Sachverhalte mit der schweren Lösung.
Ja.
Du sprichst an die Transportveranlassung, Verantwortlichkeit im Reingeschäft, mit der ich dann ja schaue, was ist die bewegte, was ist die ruhende Lieferung. Da haben wir aber im Gesetz auch eine Regelung zu, eine ganz besondere, die sagt nämlich, die Lieferung des Online-Marktplatzes an den Kunden ist immer die bewegte Lieferung im Reingeschäft. Egal, wer den Transport macht. Ja, das ist ganz entscheidend.
Okay. Das ist also im Prinzip ja eine Regelung für mich, weil die verstehe sogar ich, da kann ich es nicht falsch machen mit der bewegten und der unbewegten, ne? Der Ruhende.
Ja, das ist eigentlich ganz gut, weil es wirklich klar geregelt ist.
Ja. Die heißt ja Ruhende, nicht Unbewegte.
Entschuldigung. Und was ist der Hintergrund dieser Regelung? Warum macht man das jetzt so? Diese Fiktion?
Der Hintergrund ist einfach, dass man auch wieder Missbrauchsbekämpfung, also man sieht ja eine Regelung, die trifft eigentlich jetzt nur gezielt die Drittländer. Einmal den Fall, dass der Online-Händler im Drittland ansässig ist und einmal den Fall, dass der Online-Händler aus dem Drittland versendet. Man will einfach, das Dilemma der deutschen Finanzverwaltung ist einfach, die können den Drittländer so schwer fassen. Und ich finde, dieses fingierte Reingeschäft ist eigentlich ein ganz schlauer Weg, weil die Finanzverwaltung in Deutschland hat ja immer den Steuerpflichtigen dadurch hier.
Und damit
das
auch die.
Das ist einfach so ein bisschen der Hintergrund. Ist natürlich eine enorme Umstellung, weil es ist rein umsatzsteuerlich fingiert. Also die Fragen Produkthaftung, die Gefährdungshaftung, die bleiben ja. Also zivilrechtlich bleibt ja der Verkauf zwischen dem Online-Händler und dem Kunden. Nur umsatzsteuerlich wird es fingiert. Das ist natürlich für die Unternehmen eine enorme Umstellung, ja.
Sie werden dann zur Umsatzsteuersammelstelle letztlich für die Finanzverwaltung, ne?
Ganz genau, ja.
Also im Ertragssteuerrecht sagt man manchmal schlechte Gesetzgebung mittels Fiktion. Im Umsatzsteuerrecht ist es in dem Fall andersrum.
Ja, man kann sich aber auch fragen, oder der Staat bekommt es aus dem tatsächlichen nicht hin, die Umsatzsteuer einzusammeln. Also überlässt man das den Marktplatzbetreiber.
Ja. Also diese Regelung, dieses fiktive Reingeschäft, das ist basiert auf der Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Also das ist auch EU-Recht. Deswegen war ja, Florian, du hattest eben angesprochen, diese Marktplatzhaftung 2019, deswegen wurde die so kritisiert. Weil eigentlich wollte man ja den Online-Händler aus dem Drittland bekommen und das schafft man jetzt durch die Regelung jetzt. Ja, auf ganz sauberem Weg im Grunde genommen.
Hilf mir ganz kurz, gab es diese Regelung in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie zu dem Zeitpunkt schon, wo wir diesen nationalen Alleingang gewagt haben?
Ja.
Okay.
Ja, und man schafft natürlich ein Level Playing Field, insofern, dass, also weiß ich nicht, wenn man sich irgendwo Lampen bestellt und die sind sehr günstig, brauchen dann irgendwie 3 bis 4 Wochen, bis sie bei mir sind und sind so verpackt, dass ich das Gefühl habe, naja, die sind noch nicht mal vom LKW gefallen, sondern vielleicht schon irgendwie früher irgendwie irgendwo runtergefallen und werden mir jetzt versendet, dann kann man vielleicht fast davon ausgehen, oder konnte man bisher, die Umsatzsteuer, die da mit im Preis steckt, die wird vielleicht nicht abgeführt.
Ja, also da wurde auch...
Was dann anders ist bei deutschen oder bei europäischen Anbietern von Lampen?
Also in diesem Zusammenhang vielleicht noch diese, es gibt ja diese 22-Euro-Regelung. Ja? Also die, die sagte ja, dass hier einfach umsatzsteuerfrei eingeführt werden kann, wenn da als Sendung im Wert von 22 Euro oder den Wert von 22 Euro nicht überschritten. Diese fällt jetzt zum Beispiel weg, die Regelung. Ja, weil da hat man gesehen, dass die schon auch sehr viel missbraucht wurde, ja. Dass halt, vielleicht wurden Sendungen aufgesplittet auf kleine Päckchen oder ja, also, oder man sagt einfach unter 22 Euro, man konnte natürlich nicht alles kontrollieren. Mhm. Die Regelung fällt auch zum 1.7.2021 weg. Und das zeigt auch, ja, man will an den an den Online-Händler aus dem Drittland ran, der weil man da vermutet, dass da noch sehr viel Missbrauch passiert.
Und das kann ja nur in all unserer Sinne sein. Gibt es eine Schätzung, wie viel Mehraufkommen das im Jahr für Deutschland ausmachen wird?
Ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber ja, ich habe es gerade nicht im Kopf. Aber das ist schon enormes Umsatzsteueraufkommen, was dadurch generiert werden soll. Ja.
Gibt es noch Fragen?
Tja, ich bin sprachlos.
Florian, wirst du jetzt einen Marktplatz aufmachen oder nicht? Das wird ja einfacher.
Manche unterstellen mir, ich wäre geeignet als Marktschreier. Das ist aber bei digitalen Marktplätzen auch nicht so also angezeigt mehr. Ich versuche es jetzt mal mit den Literaturhinweisen. Wenn wir bei KMLZ sind, dann kommen wir an dem Kommentar im NWB-Verlag von den Kollegen von Matthias Küfner-Zugmeier nicht vorbei. Lose Blattsammlung. Auch dort wird dieses Thema mit Sicherheit zeitnah, wenn es nicht gar schon ist, sehr umfangreich bearbeitet. In der IWB, Matthias hat das als Herausgeber ganz am Anfang schon angekündigt, wird das Thema Umsatzsteuer einfach aufgrund der Bedeutung auch zukünftig einen größeren Schwerpunkt einnehmen. Da gibt es einen Beitrag, der in 4 Teile geteilt wurde. Zeigt also auch die Bewertung. Ich lese das jetzt nicht vor. Es waren die Ausgaben 23, 24, 2020 und 1 und 2, 2021 von Kratz und Barros. Und dann haben wir noch zu guter Letzt einen Aufsatz in der Stupp, und zwar 4/2020, Seite 143, fortfolgende vom Kollegen Prätzler. Also da steht vieles von dem drin, was wir gerade versucht haben, hier zu diskutieren, zum Nachlesen.
Ja, vielen Dank, Florian. Und lieber Matthias, wenn du unseren Podcast öfter hörst, dann weißt du, was jetzt kommt, nämlich die legendären Schlussfragen an den Gast, die Oder-Fragen. Und wenn du es für geeignet hältst, kannst du uns auch gerne erklären, warum du dich für die eine oder andere Variante entscheidest. Ich fange mal an. Erste Frage, direkt oder indirekt?
Ja, ganz klar indirekt. Ja, ich mache den ganzen Tag Umsatzsteuer, indirekte Steuer, also indirekt.
Wet is love ist euer Motto, habe ich mal irgendwo gelesen.
Ja, ganz genau, ganz genau. Ja. Es wird auch so verinnerlicht von den Kollegen hier.
Zweite Frage. Gestaltungsberatung oder lieber Rechtsbehelfsverfahren?
Also ich mag Gestaltungsberatung, weil man sich da innerhalb der rechtlichen Möglichkeiten ganz gut kreativ austoben kann. Mit dem Ziel natürlich, dass man nicht in einem Rechtsbehelfs- oder gerichtlichen Verfahren landet. Ja.
Prima. Die dritte Frage muss ich vielleicht ein bisschen in den Kontext einordnen, weil du ja sowohl in München als auch in Düsseldorf eine Base hast. Daher lautet die trügerische Frage, Altbier, Kölsch oder Helles?
Ja, die Frage ist gemein, ja, weil ich habe eigentlich zu allen eine durchaus innige Verbindung. Kölsch, ich habe meine Frau beim Karneval in Köln kennengelernt. Helles, ja, da verbinde ich natürlich mit meiner Zeit bei KMZ. Altbier ist die neue Heimat. Ich würde mich aber für das Helle entscheiden. Ja.
Wir haben bewusst nicht nach dem Fußballverein gefragt.
Ja.
Das Helle ist eine gute Wahl, weil das ist ein Liter und nicht nur so ein Gläschen.
Ja, eben genau.
Gut. Nächste Frage, die musst du selber in den Kontext setzen. Aufsatz oder LinkedIn-Video?
Ja, also in letzter Zeit bin ich echt ein großer Fan von LinkedIn-Videos, weil ich finde, es ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, gerade jetzt in der Corona-Zeit so den Themen so ein bisschen persönlichen Touch zu geben. Und deswegen würde ich mich für LinkedIn-Videos entscheiden, aber ich schreibe auch gerne Aufsätze.
Prima. Und die letzte Frage, die muss, glaube ich, dann Matthias Hildebrand in den Kontext setzen. Edeltraut oder Tegernsee-Konferenz?
Ja, das hat damit zu tun, wer den Juwel-Aufsatz, nicht Aufsatz, den Juwel-Artikel gelesen hat über KMLZ, der weiß, was mit Edeltraut anzufangen. Und die Tegernsee-Konferenz, da habe ich dann den Matthias tatsächlich kennengelernt. Vielleicht, Matthias, einmal die Entscheidung von dir und vielleicht ganz bisschen Hintergrund noch zu beiden.
Ja, also ich würde mich in diesem Fall wirklich für die Edeltraut entscheiden, weil die Edeltraut ist unser Partner-Strategie-Meeting und da darf ich ja in diesem Jahr das erste Mal dabei sein, deswegen ist es für mich sehr spannend, also freue ich mich wirklich drauf. Natürlich, Tegernsee-Konferenz ist auch immer ein Highlight, da ist am Tegernsee, also die Konferenz von uns am Tegernsee hat ganz besondere Stimmung herrscht da, nicht nur der fachliche Austausch mit tollen Gästen, sondern auch das ganze Rahmenprogramm. Ich glaube, Matthias, du weißt, was ich damit meine. Also da freue ich mich wirklich drauf, aber ich freue mich auch noch mehr auf die Edeltraut.
Ja, Florian, da können wir nicht mitschnabeln, ne?
Nein, also...
Na, ihr macht keine Umsatzsteuer.
Wir machen keine Umsatzsteuer. Müsst ihr mal
überlegen, ob das noch so sinnvoll ist.
Deswegen kommen wir nicht zur Tegernsee-Konferenz. Aber Eva, an Konferenzen mangelt uns beiden ja nun wirklich nicht. Da können wir uns, glaube ich, nicht beklagen. Matthias, ganz, ganz lieben Dank für deinen Besuch in unserer kleinen Runde. Wir haben was riskiert und ich glaube, nur wer riskiert, kann auch gewinnen. Ich auf jeden Fall habe wahnsinnig viel dazugelernt. Ich vermute mal, dass bei den anderen beiden auch zumindest in mancherlei Hinsicht ein gewisser Erkenntnisgewinn dazu gelangt ist.
Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Ich hoffe, dass die Zuhörer jetzt auch etwas Interesse daran haben und insbesondere bei den Konferenzen, wo alle Steuerarten vorkommen und dann die Umsatzsteuer mal am zweiten Tag morgens um 8 von 8 bis 9 oder 9:30 stattfindet, dass man sich da vielleicht doch aus dem Bett quält und das auch mal anhört, weil es schon spannend ist.
Gut, da braucht es natürlich auch jemanden wie Matthias, der das so, sagen wir mal, gut vorträgt, ne?
Das stimmt natürlich.
Mhm. So, jetzt ist aber Schluss mit dem Schmeicheln. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer und liebe Zuhörer, wenn euch das auch gefallen hat, dann schickt uns bitte an textquartett@nwb.de eine Rückmeldung. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann dürft ihr das ebenso tun. Wenn ihr Themenvorschläge habt, Kritik, Anregungen, was auch immer, wir freuen uns auf jede E-Mail. Wir beantworten sie auch. Im Zweifel greifen wir es in einer der nächsten Folgen auf. Für heute verabschieden wir uns, bedanken uns beim Gast und freuen uns auf ein Wiederhören.
Vielen, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Danke dir. Wiederhören.